Ihr darf alle ganz herzlich heute im Namen Jesu, in dem wir hier jetzt versammelt sind, begrüßen. Ganz herzlich natürlich alle Gäste, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind, aber auch alle Geschwister und Freunde. Es ist immer wieder ein großes Vorrecht und ich glaube, ich sage das nahezu jedes Mal, dass wir unter das Wort Gottes gehen dürfen, dass wir von Jesus unterrichtet werden, ganz persönlich. Und so, wie es der Jonas vorher gesagt hat, so ist es tatsächlich. Es ist nicht entscheidend, wer hier vorne steht und wer predigt, sondern es ist entscheidend, dass Jesus reden kann durch sein Wort. Vielen Dank, Jonas. Jesus soll im Mittelpunkt stehen. Und das ist nicht immer ganz angenehm. Nicht angenehm, weil es uns herausfordert in unserem Leben. Und ich habe heute eigentlich eine doppelte Premiere. Wenn man genau hinguckt, dann ist es vielleicht noch mehr. Die Premiere bedeutet erstens, das ist meine erste Predigt, die ich mit Zahnschmerzen predige. Das hätte nicht sein müssen, aber ist nun mal so. Und die zweite Premiere, es ist die 23. Predigt im CVS, in unserer Gemeinde. Dann könnt ihr jetzt sagen, hä, das ist noch nicht gerade Besonderes, ist noch nicht mal eine runde Zahl. Das stimmt. Aber ich will damit ein Licht auf einen bestimmten Aspekt werfen. Nämlich, alles, was wir in unserem Leben tun, ist irgendwann mal das erste Mal. Es scheint auch eine Binsenweisheit zu sein. Aber wenn wir uns das ein bisschen tiefer sacken lassen, dann werden wir sehen, alles, was wir tun in unserem ganzen Leben, ist vieles nur einmal möglich. Vieles, nicht alles, manches wiederholt sich auch, aber vieles, was wir tun, ist einmalig. Die Zeit, sie läuft dahin. Unser Leben geht dahin. Und es kommt oft sehr darauf an, wie wir mit unserem Leben umgehen. Wie gestalten wir unser Leben, oder soll ich besser sagen, wie lassen wir unser Leben gestalten? Denn das darf ich euch sagen, keiner von uns gestaltet sein Leben selber. Wir Menschen, wir denken nur, wir hätten es selbst in der Hand. Aber das ist ein Trugschluss. Und ich möchte, dass wir das jetzt einfach, bevor wir in unseren Text jetzt und in die Predigt einsteigen, uns vor Augen führen. Wenn uns das Wort anspricht, wenn das Wort herausfordernd wird, dann will es uns verändern. Der Herr Jesus, der hat gesagt, dass wir, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, viel Frucht bringen. Und der Vater, der Weingärtner, der allmächtige Gott wird uns reinigen, dass wir noch mehr Frucht bringen. Das ist sein Werk an uns, das tut er, auch heute Morgen. Ihr wollt noch beten, ihr könnt sitzen bleiben dazu. Herr Jesus, ich möchte einfach herzlich danken, dass du jetzt da bist. Und ich möchte dir danken, dass es dein Wort ist, das wir hier jetzt hören. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du es durch deinen Geist in unsere Herzen fallen lässt, dass du Veränderung schaffst, wo es nötig ist, ja, dass es unser Wesen verändern kann, umgestalten kann, immer mehr in dein Bild. Ja, dass wir dir, Herr Jesus, schon auf dieser Erde ähnlicher werden. Und lass uns das vor Augen haben, dass dieses Leben ein Ende hat, dass wir auf die Ewigkeit zugehen. Und ja, dass es nicht unerheblich ist, wie wir dieses Leben gestalten lassen. O Herr, dass wir es doch dir ganz hingebet und du es gebräuchlich machen kannst für dich. Ja, danke, Herr Jesus, dass du jetzt da bist und dass du alles Störende fernhältst und schenkst, dass wir mit offenen Herzensohren auf dich hören können. Amen. Ich möchte noch vorausschicken, das, was auch immer heute herausfordernd sein mag aus dem Wort, geht in erster Linie mich selber an. Ich stehe als Mensch nicht hier und sage, ich habe das alles schon verinnerlicht und alles umgesetzt in meinem Leben. Ganz im Gegenteil. Ich bin mir je häufiger, je mehr bewusst, wie viel der Herr noch verändern kann und wie viel ich mich ihm noch mehr hingeben kann, dass er in mir wirken kann. Wir wollen heute einen Text lesen aus dem Epheserbrief, und zwar Epheser Kapitel 4, die Verse 15 bis 32. Epheser Kapitel 4, die Verse 15 bis 32. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Bis hier das Wort Gottes. Wir wollen heute an diese Bibelverse entlang gehen und wollen schauen, Schritt für Schritt, was der Text mit seinen einzelnen Aussagen uns ganz persönlich zu sagen hat. Ich möchte den Text aber kurz in den Kontext vom Epheserbrief allgemein stellen und ein paar Informationen dazu geben. Der Epheserbrief, der wurde ca. 60 bis 62 nach Christus von dem Apostel Paulus geschrieben in der Gefangenschaft in Rom. Er war zu der Zeit höchstwahrscheinlich im Gefängnis. Und in den ersten drei Kapiteln, da stellt Paulus die Epheser in die Tatsache der Erwählung und Erlösung in Jesus Christus. Also er zeigt ihnen auf, was sie sind durch Jesus Christus. Er zeigt ihnen auf, dass sie als Heidenchristen, Nichtjuden, mit hineingenommen worden sind als Mitteilhaber in die lebendige Beziehung zu Gott und zu Christus als Gottes Hausgenossen. Wenn man sich das überlegt, Gottes Hausgenossen, also wir haben in unserem Haus einen Mieter und allein, dass dieser Mieter in unserem Haus wohnt, wir haben mit seinem Leben im Grunde genommen gar nichts zu tun, außer dass er da wohnt, bekommen wir doch Kontakt zu ihm. Wie viel mehr noch wir, die wir als Kinder Gottes in und dem Haus unseres Vaters jetzt schon wohnen dürfen. Gottes Hausgenossen, Bürger in seinem Reich. Etwas so Wertvolles. Und dann sollen die heidnischen Christen nach Kapitel 3, 19 und 20 in seiner Kraft mit der ganzen Gottesfülle in der Liebe Christi erfüllt werden. Was eine tiefe Aussage. Also wir sehen schon, wie wichtig es Paulus war, als er diesen Brief an die Epheser geschrieben hat, sie zu ermutigen, was sie schon haben in Christus. Aber nicht nur darin zu ermutigen, was sie haben, sondern auch noch vorwärts zu gehen, sich noch mehr auszustrecken nach dem Wesen in Jesus Christus. Und wir lesen im 20. Vers im 3. Kapitel, er, Gott, kann überschwänglich tun, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Und jetzt ganz wichtig, nach der Kraft, die in uns wirkt. Es geht immer darum, dass wir erkennen, wir selber sind überhaupt nicht in der Lage, in irgendeiner Weise etwas zu tun, was Gott gefällt. Und wer denkt, dass das so ist, dass er das kann, der irrt sich gewaltig. Denn die Ansprüche, die Gott an uns Menschen hat, die sind so hoch. Die sind so hoch, dass sie eigentlich seiner eigenen Heiligkeit entsprechen. Und die kann kein Mensch von sich aus erreichen, auch nicht ansatzweise. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen sagt uns das Wort auch immer wieder, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Gott gibt seine Kraft durch seinen Heiligen Geist in uns, damit er das wirken kann, was vor ihm richtig ist. Wollen wir uns das auch behalten? Das ist wichtig auch für alles, was nachher noch kommt. Und in unserem Kapitel jetzt im 4. einleitend vor dem verlesenen Text, da sehen wir, dass wir Glieder an einem Leib sind. Alle diejenigen, die Jesus angehören, die ihr Leben im Glauben Jesus anvertraut haben und ihn angenommen haben als ihren Erlöser und Erretter, aber auch als Herr und König, die sind Glieder an seinem Leib, wo er das Haupt ist, wo er der ist, der bestimmt, der entscheidet, wo es lang geht. Und deswegen sollen wir im Werk des Dienstes stehen. Und dieses Werk des Dienstes dient nur zu einem einzigen Zweck, damit der Leib des Christus erbaut wird. Geschwister, wir sind dazu aufgerufen, füreinander da zu sein, uns gegenseitig zu erbauen. Erbauen, etwas schaffen, etwas wächst, etwas entsteht. Und das sind wir füreinander verantwortlich, füreinander da zu sein. Und dann redet er noch von der Gemeinde. Ich muss noch ergänzen, auch im ersten Teil vom 4. Kapitel, es geht darum auch, dass wir zu mündigen Christen werden. Dass wir heranreifen. Mal schön gucken. Im Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also stabil werden in Christus, gegründet auf das Wort, gegründet in der Bibel, dass wir wissen, was da steht und dass wir vor allem nicht nur wissen, was da steht, sondern dass dieses Wissen sich einbrennt in unser alltägliches Leben, in unser Wesen, dass das Wort in uns wirksam werden kann. Darum geht es, mündig zu werden als Christen. Und deswegen beschreibt der Paulus jetzt dann auch ab diesem Kapitel bis zum Ende vom 6. Kapitel letzten Endes das praktische Christenleben. Also das, worauf es ankommt. Und in der Vorbereitung habe ich mich wirklich in vielem von dem, was hier steht, selber erkannt. Und vielleicht erkennt eine und die andere heute auch sich selber in dem, was hier angesprochen wird. Wir beginnen mit Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wahrhaftig in der Liebe. Das ist so ein Ausdruck. Wahrhaftigkeit, Wahrheit, Ehrlichkeit. Und man sagt ja, Liebe ohne Wahrheit macht gefühlsduselig und Wahrheit ohne Liebe macht hart. Und dieser Ausspruch oder diese Aussage, die bezieht sich eigentlich auf Situationen, wo wir uns gegenseitig ermahnen. Wo wir vielleicht irgendetwas am anderen erkennen, was nicht in Ordnung ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber, Ich bin immer ganz schnell dabei, in solche Situationen, wenn ich auf einen anderen Bruder oder Schwester schaue, was Negatives zu sehen. Aber da könnte sich doch noch verändern. Und da könnte doch noch was anders sein. Das passt mir gar nicht so, wie er da gerade ist. Und wie schnell sind wir dann dabei, vielleicht abfällig hinter seinem Rücken mit anderen über diese Person zu reden. Hast du schon gehört? Wow, da hast du auch gemerkt, wie der sich da und da verhalten hat. Oh, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Merkt ihr, was da für ein Gift schleicht? Oder die andere Reaktion, die da auch ganz schädlich sein kann, ist, man geht einfach hin und knallt dem anderen die Wahrheit ins Gesicht. Bam, du hast gesündigt, du hast dich falsch verhalten, du hast. Und man zeigt auf ihm anklagend und überheblich. Und wie oft in solchen Situationen sehen wir gar keine allgemeingültige Wahrheit. Wir sehen unter Umständen gar nicht die Realität in dem Sinne, wenn man sie objektiv betrachtet, sondern sie ist immer von der eigenen subjektiven Einstellung geprägt. Wenn man sich nicht die Zeit genommen hat, darüber zu beten, wenn es sich um gravierende Dinge handelt, sich vielleicht auszutauschen und zu hinterfragen erstmal, ist diese Einschätzung, die ich hier abgebe, auch tatsächlich stichhaltig? Oder entspricht sie vielleicht der Sympathie oder Antipathie, die ich dem anderen gegenüber hege? Objektivität. Wir waren jetzt auf einem Seminar in Zafelstein, wo es um Gemeindebau auch ging. Und da ist in einem Seminarteil gesagt worden, geh niemals zu einem anderen hin. Und ich bemerke jetzt nochmal dazu, es geht um Gemeindeinhalte. Es geht um Gemeinde, wo ja auch Ermahnung und Offenheit wichtig ist. Bitte versteht mich hier nicht falsch. Aber es wurde dort gesagt, geh niemals zu einem anderen hin und ermahne ihn in einer Sache, die vielleicht für ihn schwer ist, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben. Geh nie ohne Beziehung zu jemand. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, oh, aber manchmal muss das doch sein. Ich kann doch gewisse Dinge nicht einfach stehen lassen. Doch, oh doch, das muss ich sogar manchmal. Wisst ihr warum? Weil wir aufgerufen sind, immer das Beste für unseren Bruder und unsere Schwester zu suchen. Immer zu suchen, ihm zu helfen, uns aufzuerbauen in der Liebe. Und auferbauen kann ich nicht, wenn ich ohne Beziehung zu jemand einfach nur hingehe und kritisiere. Und mag die Kritik noch so berechtigt sein? Ja, was dann? Ganz einfach. Wenn es sich wirklich um was handelt, was extrem wichtig ist, dann such dir eine Person, die eine Beziehung zu der anderen Person hat. Rede mit einer anderen Person und sag du, wärst du bitte vielleicht in der Lage, Schwester X oder Bruder Y dies oder jenes zu sagen? Und ich glaube, es wäre nicht gut, wenn ich das tue. Versteht ihr, da geht es nicht darum, sich zu drücken, sondern da geht es darum, den weisesten Weg zu suchen, um das Herz des anderen zu gewinnen. Und nicht zu provozieren, dass dort, batsch, der Rollladen runterläuft. Dann ist nämlich vorbei. Dann kommt keine Ermahnung bis zum Herz. Oder ist jemand hier, der sagt, oh, ich lasse mich gerne ermahnen. Kommt nur und sagt mir alles. Und mir tut nichts weh und kein Problem. Wir sind aufgerufen, aufeinander zu achten. Und wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dass wir Beziehungen in Gemeinden, in unserer Gemeinde zerstören. Es kann sein, da ist da mal ein bisschen Gift ausgesprüht und dort ein bisschen, vielleicht ganz gut gemeint. Aber es gehen Beziehungen kaputt. Plötzlich kann man sich nicht mehr in die Augen schauen. Plötzlich kommen die Gedanken, aber der Bruder, der hat mir doch damals doch sowas vor der Latz geknallt. Nein, du brauchst gar nicht mehr kommen. Und lächel mich doch nicht so an, du scheinheiliger Mensch. Und wenn wir erkennen, dass es soweit schon gekommen ist, wenn wir wissen vielleicht steht uns jetzt im Moment jemand vor Augen, den das betrifft, dann bete darum, dass Gott dir die Kraft und ein freies Herz gibt, auf diesen Menschen zuzugehen und zu sagen, du, ich glaube, in unserer Beziehung ist was ganz gewaltig schief gelaufen. Und mir ist es ein Anliegen, dass das wieder in Ordnung kommt. Können wir drüber reden? Oder wie auch immer. Da schenkt Gott dann auch die richtige Weisheit, das Richtige zu tun. Aber nicht, dass man in Überheblichkeit oder Misstrauen oder vielleicht schon in einer gegenseitigen Entfremdung miteinander redet. Es geht um Beziehung in der Gemeinde. Hallo, wir sind alle Glieder an einem Leib. Wir gehören zueinander. Egal, ob wir Auge oder Großzehennagel oder was weiß ich sind an unserem Leib. Auch mein schmerzender Zahn gehört zu mir. Obwohl ich ihn gern rausreißen würde, ich gebe es zu. Es ist eine ganz ernste Sache. Und auch hier wieder, es geht darum, in der Liebe das Ganze zu tun. Wahrhaftig sein in der Liebe. Und wisst ihr, die Gemeinde zu Ephesus, ich habe es vorher gesagt, 60 bis 62 nach Christus hat diesen Brief bekommen. Und circa 30 Jahre später hat der Apostel Johannes auf Patmos das Sendschreiben an die 7 Gemeinden empfangen. Und dort hieß es dann in dem Sendschreiben an Ephesus, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. 30 Jahre später. Vernachlässigbar geringer Zeitraum. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und seht, das ist ein Punkt, wenn es auch heißt in der Bibel, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt, muss das unsere allererste Priorität im Leben als Christen sein, dass uns die Liebe untereinander, in erster Linie natürlich zum Herrn, aber untereinander nicht verloren geht. Und dann redet der Vers noch davon, dass wir zum Haupt hin heranwachsen sollen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir lernen sollen, uns an ihn, an Jesus, unseren Heiland zu hängen. Mit allem, was wir haben. Ihm zu vertrauen. Heranwachsen heißt immer näher an was herankommen, größer werden, kräftiger werden in der Beziehung zu Jesus Christus. Und da geht es nicht nur um Vertrauen, sondern da geht es auch um Gehorsam. Da geht es um Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und die Bibel, sie gibt uns viele Hinweise, wo es darum geht, tu dies, tu jenes. Nicht mehr um das Heil zu erlangen, das können wir nicht und das hat Jesus schon längst für uns getan. Aber um auf dieser Welt im Wesen Jesu miteinander umzugehen und uns zu lieben. Und deswegen haben wir die Ermahnung im Wort auch. Deswegen folge dann auch dem Glauben Werke, wenn wir darauf eingehen, wenn das Wort in uns groß werden darf und unser Leben umgestaltet. Vers 16. Von dem aus, also vom Haupt Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist, ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib ist von Jesus Christus geschaffen. Er, das Haupt, hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und auf diese Erde gekommen als Mensch. Und als er dieses Werk, das er hier auf der Erde gemacht hat, vollbracht hatte, als er all den Spott und die Verachtung am Kreuz ertragen hatte und schon vorher, aber als er dann bereit war, am Kreuz sein Leben freiwillig für dich und mich herzugeben, als er sein Blut vergossen hat, damit deine und meine Sünde vergeben werden kann, da hat er dieses Werk vollbracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und dann war klar, alle, die zu ihm kommen und an ihn glauben, denen schenkt er ewiges Leben. Die tut er als lebendige Steine oder eben als Glieder zu seinem Leib hinzu. Da hat er die Gemeinde gegründet, dass jeder, der neu geworden ist durch den Heiligen Geist, ein Glied an seinem Leib wird. Jesus hat die Gemeinde gegründet. Und an der Stelle muss ich fragen, gehörst du dazu? Bist du dir ganz sicher, dass du diesen Schritt des Glaubens an Jesus Christus in deinem Leben schon gegangen bist? Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du auch nicht Glied am Leib Jesu. Dann gehörst du zu denen, von denen wir nachher noch hören, zu den Heiden, zu denen, die fern von Gott sind und die nur noch ihre eigenen Lüsten und Begierden leben, denen das Wesen Gottes völlig egal ist, die es sogar verleugnen. Aber Gott lebt und er liebt dich. Und er will, dass du dich zu ihm bekehrst und dich entscheidest für ihn. Das heißt aber auch, dass wir nicht aus eigener Anstrengung, wie ich eingangs schon gesagt habe, versuchen müssen, nach ihm, nach seinen Geboten zu leben, sondern er ist es, seine Kraft, die des Hauptes, die uns befähigt zu tun, was er will. Deswegen ist er vorangegangen, deswegen müssen wir nur den Werken folgen, die er schon für uns bereithält. Er wirkt es in uns, aber wir müssen und dürfen das zulassen. In der John MacArthur Studienbibel habe ich ein Zitat gefunden, das möchte ich euch mal vorlesen, zum Thema Gemeindewachstum. Gottesgemäßes biblisches Gemeindewachstum ergibt sich, wenn jedes Glied des Leibes seine Geistesgabe völlig einsetzt und sich dabei dem Heiligen Geist unterwirft und mit anderen Gläubigen zusammenarbeitet. Ist das nicht schön? Jeder von uns, die wir Jesus Christus angehören, hat Geistesgaben. Wir wissen von der Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude und so weiter. Die Frucht des Geistes, aber das mitnichten alles, was dazu gehört. Da geht es noch um viel mehr. Da geht es auch um alle Gaben letzten Endes, die wir in unserem, ich sage mal, normalen Leben haben. Der hat alle Jesus uns geschenkt. Dem einen ein bisschen mehr Intelligenz, dem anderen ein bisschen weniger. Ganz unterschiedlich. Unsere Gaben sind unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass wir sie unter dem Gehorsam des Heiligen Geistes zur Ehre Jesu einsetzen. Und hier sagt MacArthur, und mit anderen Gläubigen zusammenarbeiten. Schaffen wir zusammen? Dann passiert Gemeindewachstum. Und zwar nicht nur innerhalb der Gemeinde, dass wir uns untereinander stärken, sondern auch außerhalb, dass Menschen erkennen, dass hier mehr ist und dass sie was brauchen, was wir haben. Nochmal, die Liebe ist das Wichtigste. Was da aber auch noch wichtig ist, das Maß unserer Kraft bestimmt allein Jesus. Das können wir nicht. Wir können uns noch so anstrengen. Ich kann zum Beispiel noch so sehr sagen, hallo, ich will jetzt unbedingt Klavier spielen. Wenn ich mich da hinsetzen würde und anfange, dann würdet ihr alle den Saal wahrscheinlich fluchtartig verlassen. Warum? Weil ich es nicht kann. Ganz einfach. Und da gibt es aber andere, die können das super, die haben diese Gabe. Die haben in dem Sinne mal die Kraft und die Gabe von Gott bekommen, in dieser Gabe für ihn zu wirken. Und jetzt kann ich verschiedene Dinge tun. Ich kann damit umgehen in verschiedener Weise. Ich kann total neidisch werden. Menschenskinder, ich will einmal so Klavier spielen können wie Vanessa oder andere. Und ich sage euch was, ich habe schon Klavierunterricht genommen und ich habe kläglich versagt. Ich habe wieder aufgegeben. Neid hilft mir keinen Millimeter weiter. Die andere Möglichkeit ist, ich bin dankbar. Meine Güte, ich bin dankbar, dass wir hier Geschwister haben, die Klavier spielen können. Und vor allem nicht nur, dass wir die haben und sie können das, sondern die setzen es auch noch ein. Was wäre denn, wenn hier 5 oder 6 hochbegabte Klavierspieler sitzen und keiner würde seine Gabe einbringen? Jeder würde sagen, oh, nö. Also da vorne an die Gemeindebegleitung, nö, nicht mit mir. Ja, aber du kannst das doch, mach doch bitte. Nein, keine Lust, das soll jemand anderes machen. Wisst ihr, wenn wir mit der Einstellung in der Gemeinde untereinander leben, dann gibt es vielleicht ein paar wenige, die irgendwas unternehmen und die anderen, die kehren ihre Gaben unter den Teppich. Das soll so nicht sein. Er gibt uns seine Kraft Und deswegen dürfen wir auch nicht vergleichen untereinander. Du hast vielleicht viel mehr Kraft als ich. Aber dann legt Gott vielleicht dir auch schwerere Dinge auf als mir. Genau nach dem Maß, wie er es für richtig hält. Wie die Tage, so die Kraft, sagt die Schrift. Und das dürfen wir, glaube ich, auch allgemeingültig nehmen. So, wie ihr es braucht, so werde ich euch geben. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, dass Gott uns so wunderbar hilft. Deswegen können wir uns untereinander in der Liebe auferbauen und wachsen. Und wenn uns nicht klar ist, was wir tun sollen, wenn uns nicht klar ist, wie wir da damit umgehen sollen, dann lassen wir uns doch auch von dem Wort in Matthäus 11, 29 ermutigen, wo der Herr Jesus selber gesagt hat, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sanftmut und Demut sind Kernwesenseigenschaften unseres Herrn Jesus. Und er sagt, lernt von mir. Verse 17 bis 19, ich lese jetzt nicht nochmal, reden von den Heiden ohne Christus. Dort werden diese Heiden beschrieben in einem Vorbild, wie sie von der Sünde und von ihrem gottlosen Wesen zerfressen sind. Und in diese Verse, da steht jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Da heißt es im Vers 17, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr, das sind wir Gläubigen gemeint, die Epheser Christen, nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben. Da geht es nicht darum, oh, ist nicht so schlimm und macht mal, hier ist ein ganz klarer Befehl des Herrn, ihr dürft nicht. Eindeutige Aussage. Und wenn wir die Heiden jetzt in ihrer Art und Weise so vor Augen gestellt bekommen, dann können wir im Grunde genommen einfach nur das Gegenteil nehmen, um zu sehen, was wir eigentlich sein sollten und sein sollen und auch dürfen. Nämlich, wir dürfen innigste Gemeinschaft mit Gott haben, wir dürfen ihn kennen und unser Leben darf durch ihn bestimmt sein. Das ist das Gegenteil. Sie sind im finsteren Wesen, in ihre eigenen Lüsten, verfremdet Gott. Sie haben mit Gott gar nichts mehr zu tun oder vielleicht noch nie was zu tun gehabt. Wir kennen Gott und hat es Auswirkungen in unserem Leben. Vers 20 und 21 macht auch genau diese Frage noch einmal zum Inhalt. Ihr habt doch von ihm gehört, von Jesus. Oder ich lese, ja nee, Entschuldigung, das war 21, 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Also wir haben ihn kennengelernt. Wir kennen ihn doch, sagt das Wort fast flehentlich. Wir sind von ihm unterwiesen in seinem Wort und wir hören als Schafe seine Stimme. Haben wir heute auch schon gehört. Er ist der, auf den wir hören dürfen. Und jetzt kommt eigentlich der Kern aus diesem Abschnitt, wo es mir heute auch in besonderer Weise darum geht, die Verse 22 bis 24, und die möchte ich nochmal kurz lesen. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn ich das Jackett hier habe und ich ziehe das aus, dann lege ich es weg und dann habe ich vielleicht ein zweites und das ziehe ich an. Dann wird jeder mit mir übereinstimmen, das hier habe ich nicht mehr an. Und das andere habe ich an. Ganz einfach, oder? Völlig simpel und normal. Und genau so sagt das Wort, sollen wir den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Und was bedeutet jetzt der alte Mensch und der neue Mensch? Es geht um nichts anderes als um die unbekehrte, sündige Natur des Menschen. Die Natur, die sündigen muss. Und jeder Mensch von Natur von Geburt an muss sündigen. Man muss keinem Kind beibringen, wie es sündigt, wie es lügt, wie es stiehlt, wie es seinen eigenen Vorteil sucht, wie es schreit, wenn es was haben will. Oder hat irgendjemand hier, irgendjemand der Eltern ist, seine Kinder das beigebracht? Es ist der frühere Wandel, es sind trügerische Begierden und es ist ein Wesen, wie die Schrift sagt, das sich selber zugrunde richtet. Das ist der alte Mensch. Und der neue Mensch, das ist die neue Kreatur, die Gott geschaffen hat. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Oder in der neuen Übersetzung heißt das, Neues ist geworden. Ganz neu, du und ich in Jesus. Das heißt, wir haben mit diesem alten, sündigen Zeug nichts mehr zu schaffen. Aber, und ich sage jetzt ganz betont, leider, aber, wir sind angefochten. In diesem Fleisch, hier das Fleisch und Blut, was wir alle noch an uns haben, sind wir angefochten. Aus unserem Herzen kommen noch böse Gedanken. Die Sünde, sie umstrickt uns, sagt die Bibel. Aber trotzdem sind wir bereits neue Kreaturen. Und da geht es jetzt genau darum, abzulegen und anzuziehen. Wenn der Herr Jesus uns etwas bewusst macht in unserem Leben, wo was nicht stimmt, dann sollen wir da nicht einfach drüber weggehen und sagen, ah, na, da kommt es nicht so drauf an. Sondern dann gilt es darum, vor ihm stillzustehen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben. Hilf mir, dass ich es ablegen kann. Manchmal können wir es nämlich selber gar nicht. Aber der Herr kann. Hilf mir, dass ich es ablege. Und dann will ich das anziehen, was dein Wesen ist. Dann will ich so handeln, in dem Punkt, den du mir bewusst gemacht hast, wie du es willst und nicht mehr, wie ich will. Deswegen sollen wir auch uns in unserem Geist und Sinn erneuern, auf Jesus ausrichten, tun, was er will und was er uns zeigt. Und das nennt die Bibel durch den Geist die Taten des Fleisches töten, in Römer 8, 13. Und in Galater 5, 17 haben wir gelesen oder lesen wir, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wir haben immer mit diesem Kampf in unserem Leben zu tun. Jetzt sagt aber Römer 6, 6, unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt. Also wenn mein alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist, ist er doch tot. Ja, aber nochmal, wir leben in anfechtbarem Fleisch und deswegen müssen wir uns dafür halten. Wir haben das Thema in der Jugendstunde gehabt. Petra hat es wirklich ganz schön aufgezeigt, dass der Herr Jesus derjenige ist, der alles schon vollbracht hat. Und dass wir quasi nie sagen können, aber die Sünde, gegen die kann ich nichts tun. Da kann ich nicht bestehen. Da habe ich nun mal meine Niederlagen und es ist nun mal so. Das stimmt nicht. Jesus hat auch die Ketten dieser Sünde, egal an welche du im Moment denkst, gebrochen. Die Frage ist es, halte ich mich dafür? Nehme ich es für mein Leben in Besitz? Sage ich wirklich Nein zur Sünde und ist mir das ein echtes Anliegen? Oder habe ich vielleicht eine Lieblingssünde, die ich eigentlich gar nicht so gern hergeben will? Wenn ich es will, kann ich es auch. Das ist definitiv so. Sonst wird nicht geschrieben, stehe auch, dass wir unsere, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er sie vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Solange sie da ist, darf ich sie ihm bringen. Aber es ist schon gebrochen, die Macht der Sünde ist gebrochen. Ich bin meinem alten Wesen nichts mehr schuldig. Ich möchte es an zwei Beispiele klar machen und eins davon habe ich der Petra geklaut. Alle Jugendlichen, die es jetzt mitgekriegt haben, die haben jetzt nochmal eine Doppelung, aber ich fand es so zutreffend. Das Beispiel eines Vermieters und eines Mieters. Wenn ich in einem Haus eingemietet bin, an wen zahle ich meine Miete?
An den Vermieter.
Ja, und was ist der in der Regel?
Der
Hausbesitzer. Das ist der Hausbesitzer, ganz genau. Das ist der Eigentümer des Hauses. Und dass dieser Eigentümer ist berechtigt, meine Mietzahlungen gemäß Vertrag zu empfangen. Jetzt verkauft er aber das Haus und plötzlich gehört das Haus dem Jonas. Also gut, vorher hat es dem Jens gehört. Tut mir leid, du hast es hergegeben, jetzt ist es weg, sagte Jonas. Von dem Moment an, wo das Haus dem Jonas gehört, kriegt wer die Miete? Jonas. Warum? Weil er Eigentümer ist. Und genau so, ganz genau so ist es geistlich zu sehen. Wir waren, sage ich jetzt mal bildlich wieder gesprochen, Mieter des Teufels. Und wir waren schuldig, ihm zu bezahlen, weil wir seine Sklaven waren. Aber dieses Herrschaftsverhältnis hat sich umgekehrt, weil Jesus für dich und für mich bezahlt hat. Und nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sagt die Schrift, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er hat bezahlt den Kaufpreis für das Haus Andreas. Und deswegen gehöre ich eben nicht mehr am Satan und deswegen bin ich auch nicht mehr schuldig, ihm zu bezahlen. Und du auch nicht. Keiner von uns ist ihm mehr was schuldig, wenn er Jesus gehört, weil Jesus stärker ist. Und weil er so teuer bezahlt hat. Zweites Beispiel, Katze und Schwein. Wir haben eine Katze zu Hause, zwei sogar. Wisst ihr, Katzen sind total reinliche Tiere. Habt ihr schon mal gesehen? Wenn die irgendwo draußen sind und sie kommen rein, das erste, dann sitzen sie da und alles wird abgeschleckt. Dass ich manchmal denke, meine Güte, die müssen ja den Bauch voller Haare haben, so viel wie die da schlecken. Aber das ist in der Natur der Katze, oder? Und uns ist heute ja tatsächlich Menschen gäbe, die Schweine als Haustiere halten. Ich meine jetzt nicht auf dem Bauernhof im Stall, sondern die dürfen in der Wohnung rumrennen, wie die Katzen und die Hunde. Und wisst ihr, ein Schwein hat ein ganz anderes Wesen. Ein Schwein sucht immer nach dem Dreck. Ein Schwein will sich suhlen im Matsch. Das ist Wesen vom Schwein. Und dann kommt das Schwein von draußen wieder rein, total mit Matsch bekleckert. Und dann nehme ich das arme Schweinchen und sage, ach Schweinchen, wie siehst du denn wieder aus, komm, wir gehen gleich in die Badewanne und schrubb das Schwein und gebe ihm Shampoo drauf und parfümiere es noch ein am Schluss. Und dann freut sich das Schwein ungemein, oder? Macht die Tür auf und das Schwein liegt wieder im Matsch draußen, im Dreck, sofort. Wie kriege ich jetzt das Schwein dazu, sich wie eine Katze zu verhalten? Ich muss es schlachten. Ich muss das Schwein schlachten, das Viech muss sterben, weil das Wesen wird es immer beibehalten. Und in dem Moment, wo es als Katze wieder aufersteht, wenn das nun möglich wäre, hat sein Wesen verändert, und zwar radikal. Und genauso ist es im Glauben. Wir sind alle Schweine, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, in diesem Bild. Wir sind alle unter die den Schmutz der Sünde verkauft. Aber Jesus will uns nicht als Schwein lassen, sondern er will uns zu seinen Nachfolgern, zu seinen Kindern machen. Und deswegen musste er sterben und deswegen werden wir durch seinen Tod mit hineingenommen in das Grab und aber auch wieder auferstehen in seiner Auferstehung zum neuen Leben. Und genau das ist es. So lächerlich das vielleicht jetzt klingt im Beispiel mit dem Schwein und der Katze, aber er hat was ganz Neues gemacht. Vers 25, da hören wir davon, dass wir die Lüge ablegen sollen und die Wahrheit reden. Jeder mit dem Nächsten, weil wir eben untereinander Glieder sind. Wie haben wir es denn da so mit der Wahrheit? Sieht es denn aus in unserem Umgang untereinander? Sind wir wirklich ganz offen zueinander? Sind wir ehrlich miteinander? Ist wirklich das, kann man sich darauf verlassen, dass wenn jemand zu mir von euch was sagt und wenn ich zu euch was sage, dass es nicht gelogen ist oder eine Halbwahrheit beinhaltet oder vielleicht eine Notlüge, was auch immer das ist? Das ist auch eine ernste Frage. Wie ist das? Wie genau nehmen wir es mit dem Nicht-Lügen? Überprüfen wir uns auch in der Frage im Licht Gottes, der alles weiß und der barmherzig mit uns ist. Und wenn es nötig ist, erneuern wir unseren Sinn. Ich möchte auch das mit einem Beispiel unterstreichen. Und ich sage gleich, bevor ich das Beispiel sage, ich habe oft auch schon zu Halbwahrheiten gegriffen. Ich rede nicht von oben runter. Aber vor kurzem ist mal was passiert. Ich habe einen neuen Drucker bei Amazon bestellt. Und dann kam der Drucker. Ich habe den Drucker ausgepackt. Und das ist ein Drucker, der hat integrierte Tanks, die man dann mit Tinte füllt. Ich habe den gefüllt und habe gedacht, ja, wunderbar, alles gut. Und plötzlich merke ich, meine Güte, der hat ja gar keine Faxfunktion. Und ich wollte eigentlich einen Drucker mit Faxfunktion. Jetzt fragt mich nicht, warum ich heute noch Fax will. Das ist ein anderes Thema. Ja, also ich wollte jedenfalls. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann wusste ich, Amazon ist sehr kulant. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, sieh, es ist bei mir jetzt so passiert, ich habe den Drucker bestellt, ich war da unachtsam, habe nicht darauf geachtet, dass das nicht die Funktion hat, die ich haben möchte. Und ich bitte Sie doch, darf ich den Drucker zurückgeben? Aber ich habe Tinte schon eingefüllt in die Tintentanks. Ansonsten ist der noch nicht benutzt. Und ja, muss ich mir vorgesetzt, bla bla. Und jedenfalls nach einiger Zeit, das könnten Sie mir also nicht zusagen. Dann habe ich gesagt, aber hören Sie mal, ich habe ja 30-tägiges Rückgaberecht. Wie soll ich denn das Gerät testen? Und was würden die 30 Tage denn Sinn machen, wenn ich ihn dann nicht zurückschicken dürfte, selbst wenn die Tinte schon eingefüllt ist? Ja, also nach längerem Hin und Her, wir haben zweimal dann nochmal telefoniert, haben Sie gesagt, ja, schicken Sie ihn mal zurück, aber garantieren können wir nicht, dass Sie das Geld zurückkriegen. Ich dachte, das ist ja auch eine tolle Sache. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, deswegen erzähle ich das. Hören Sie mal, ich hätte auch hergehen können und ganz einfach sagen, das Gerät ist defekt. Dann wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen und ich hätte überhaupt keine Mühe gehabt. Aber ich will nicht unehrlich sein. Und das hat die Frau beeindruckt, das habe ich gemerkt. Dann hat sie gesagt, wisst ihr, ich gucke nochmal. Und dann hat sie gesagt, ich kann Ihnen keine Garantie geben, aber schicken Sie ihn zurück. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Sie das Geld bekommen. Er hat mir ein Retour-Label geschickt, ich habe den zurückgeschickt und in 2-3 Tage drauf hatte ich das Geld wieder. Ehrlich sein miteinander lohnt sich. Und in Vers 26 haben wir von Zürnen gelesen, Zorn. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Zürnen ist nicht immer gleich Sünde. Sich engagiert über etwas, ja, ich möchte fast schon sagen, aufrege, ist nicht immer gleich Sünde. Und das sage ich als Choleriker. Also ich bin auch einer, der relativ schnell aus der Haut fahren kann. Aber es kann ganz schnell zur Sünde werden. Nämlich dann, wenn wir aus der Gesinnung und aus dem Wesen Jesu fallen. Und das ist ganz entscheidend wichtig, wenn wir das merken, dass wir mit dem Zorn zu weit gegangen sind, vielleicht dann Dinge zu anderen gesagt haben, die uns leid tun müssen, dass wir dann die Sonne definitiv nicht untergehen lassen über unseren Zorn. Und ich würde jetzt mal das so sagen, so schnell wie möglich zu denen, die es betrifft, hingeht und um Entschuldigung bittet und Buße tun darüber. Im Vers 27, da steht jetzt und gebt nicht Raum dem Teufel. Wir haben gerade gehört, der Teufel war damals zuständig für unser Leben und auch hatte Herrschaft in unserem Leben. Jetzt hat er es nicht mehr, weil Jesus ihn besiegt hat. Aber offensichtlich, wie das Wort hier sagt, können wir ihm trotzdem noch Raum geben. Wir können ihm noch Angriffspunkte bieten. Und diese Angriffspunkte, die sollen wir eben nicht geben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, der Teufel kann nur so viel Macht oder Kraft in unserem Leben heute noch entwickeln, wie wir das zulassen. Ich meine, es war der Luther, dem das zugeschrieben wird, dieses Beispiel vom Nest auf dem Kopf. Also wenn Vögel über meinen Kopf fliegen, da kann ich nichts dafür, da kann kein Mensch was machen. Aber wenn die Vögel ein Nest auf meinem Kopf bauen, dann kann ich sehr wohl was dafür. Und genau so ist es. Aber jetzt ist die Frage, wie mache ich denn das? Wie ist es denn überhaupt möglich, dass der Teufel keinen Raum bekommt? Und da gibt uns die Bibel eine ganz wunderbare Hilfe. Da kommen wir zum Schluss dann noch drauf. Die Frage ist nur, wem geben wir Futter in unserem Leben? Im alten Wesen, der alten Gesinnung, das, was uns abbringen will von der engen Beziehung mit Jesus oder unserer Beziehung mit Jesus. Die Petra hat gesagt, was mästen wir? Ein schönes Beispiel. Wo geben wir Futter, wo mästen wir? Da werden wir letztendlich dann auch ernten. Wenn wir aufs Fleisch säen, dann ernten wir vom Fleisch das Verderben. Wenn wir auf den Geist säen, dann das Segen. Ja, und dann im Vers 28, da wird nochmal aufgezeigt, dass es ein Vorher und Nachher gibt. Erst gestohlen, dann soll man nicht mehr stehlen. Arbeiten und mit eigenen Händen schaffen, damit ich dem Bedürftigen abgeben kann. Und das ist auch so eine wichtige Sache, dass wir in unserem Leben nicht auf Kosten anderer leben, sondern dass wir freigebig sind, dass wir für andere auch da sind. Und das kann durchaus auch unseren Geldbeutel betreffen. Aber eben nicht nur, es geht auch um Zeit, es geht um Hingabe, Aufmerksamkeit und vieles andere. Und dann im Vers 29, da lesen wir von faulem Geschwätz. Und dieses faule Geschwätz soll nicht aus unserem Mund gehen, wir sollen reden, was gut ist. Und das ist auch so eine Sache. Wie oft geht aus unserem Mund was raus, was faulig ist, was stinkt, was dem anderen nicht gut tut, sondern ihn verletzt zutiefst. Dass wir da auch uns vom Herrn darauf aufmerksam machen lassen. Und dann soll man der Heilige Geist nicht betrüben in Vers 30. Und da war mir es ganz wichtig, dass es hier bei dem Betrüben nicht um Verlieren geht. Betrüben bedeutet, dass ich das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht ausreichend zulasse. Dass er sich ein Stück weit zurückziehen muss in seiner Wirksamkeit in meinem Leben. Und das soll nicht passieren, weil ich mit ihm versiegelt bin auf den Tag der Erlösung. Und dieses Siegel, dieses Pfand in mir, der Heilige Geist, stellt sicher, dass am Tag der Erlösung, wenn Jesus Christus wiederkommt, ich dabei sein darf, dass ich mit kann bei der Entrückung oder dass ich mal auferstehe werde, wenn ich vorher noch sterbe und ich in der Zwischenzeit bei ihm im Paradies bin. Und am Schluss, der Vers 31, da heißt es nun, alle Bitterkeit, Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Wie kommt das Wort noch dazu, uns Bosheit zu unterstellen? Warum? Weil die Bosheit in uns noch steckt, eben als Anfechtung, als Möglichkeit zur Sünde. Und wir sollen dieser Bosheit keinen Raum geben. Das sollen wir fernlassen von uns, sagte Luther hier. Fern von euch, samt aller Bosheit. Und wie ist es in den Situationen, wenn wir in Konflikte kommen untereinander? Wie ist es, wenn es mal kriselt oder knistert? Neigen wir dann vielleicht nicht doch dazu, böse zu werden? Hart zu reagieren? Den anderen fertig zu machen? Sind wir in so einer Situation sanftmütige Friedensstifter? Solche, die deeskalieren wollen, die den Dampf rausnehmen? Oder sind wir so wie blindwütige Stiere, die draufstürmen und nur noch gucken, was sie kaputt machen können? Und ich kenne solche Situationen in meinem Leben, sowohl wo mir das widerfahren ist, als auch wo ich selber so reagiert habe. Und es ist nie zum Guten gekommen. Deswegen sind wir ermahnt, dass wir Friedensstifter sein sollen untereinander. Zum Schluss, das, was entscheidend ist, im letzten Vers, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer den anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Freundlich und herzlich. Ist das schwierig? Manche grinsen. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass das nicht so ganz einfach ist. Und doch so wichtig. Wie wohltuend, wenn man nicht rumlaufen wie solche Stinkstiefel, solche brummelige Leute, wo jeder lieber einen Bogen drumherum macht, sondern dass wir freundlich und herzlich sind. Und wenn wirklich etwas passiert, dann dürfen wir einander vergeben. Und das führt mich jetzt wirklich zum Schluss, nämlich nicht umsonst ist der Epheserbrief im 6. Kapitel geschlossen mit der Waffenrüstung Gottes, dieser sogenannten Waffenrüstung Gottes. Und da möchte ich aus der Übersetzung Hoffnung für alle zum Schluss noch einen Vers lesen. Und dieser Vers beinhaltet im Grunde genommen das ganze Vermögen, um all das tun zu können, was wir in diesem Kapitel miteinander betrachtet haben. Dass man nicht mutlos werdet, sondern dass man seht, hier ist die Kraft des Herrn, die in uns mächtig sein will. Und deswegen heißt es dort im Vers 11 im 6. Kapitel, Hoffnung für alle, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Der hat keine Chance mehr bei uns. Warum? Weil wir im Glauben an Jesus Christus wissen, er ist stärker und er hat den Feind besiegt und er hilft uns, dass unser Leben sich weitergestaltet, umgestaltet lässt in sein Bild. Amen.